Aus der Reihe Gegenstand nun kein Kommentar. Heute der EU-Gipfel in Nizza. Was war in Nizza? Da war im letzten Dezember ein Gipfel, in dem die Institutionen der EU reformiert werden sollten. Der Inhalt war ein Machtkampf um die Führung in Europa. Der EU-Gipfel in Nizza hat in der Öffentlichkeit keine besonders guten Noten bekommen. Bloß ein Mini-Reformpaket sei herausgesprungen. Und überhaupt habe es sich um einen Gipfel der Teppichhändler gehandelt. Kleinliches Geschachere also, borniertes Festhalten an den eigenen Interessen. Statt kühnem Weitblick, Geduld und Verständigungswillen. Tugenden, mit denen sich doch alle mal Kontroversen beilegen lassen und die allseits so beliebten vernünftigen Kompromisse erzielen lassen. Diese Enttäuschung über mangelndes Verhandlungsgeschick der versammelten Politikerelite ignoriert freilich souverän die ganz besondere Materie, über die die angeblichen Teppichhändler verhandelten. Das ignoriert, dass es da schon ein ganz hartes Stück Arbeit gebraucht hat, so Kanzler Schröder, damit sehr entgegengesetzte Interessen der Beteiligten sich nicht zu einem unversöhnlichen Gegensatz auswuchsen. Um welche entgegengesetzten Interessen es sich handelt, drückt der französische Präsident Chirac einige Tage vor dem Gipfel anlässlich einer Pressekonferenz folgendermaßen aus.
Ich bin nicht für eine Sonderbehandlung Deutschlands bei der Stimmgewichtung. Und zwar aus einem Grund. Wir haben viele Kriege gegen Deutschland geführt, mit vielen französischen Gefallenen und Toten. Bis eines Tages zwei Männer, de Gaulle und Adenauer, dachten, so könne es nicht weitergehen und einen Pakt unter Gleichberechtigten schlossen. Die völlige Gleichberechtigung Frankreichs und Deutschlands ist wesentlich für die Verwurzelung von Frieden und Demokratie in Europa. Und daran darf nichts geändert werden.
Die Stimmengewichtung im Ministerrat macht also einen zentralen, wenn nicht den Streitpunkt aus. Deutschland hatte eine größere Stimmenanzahl als jede andere Nation verlangt. Damit durchbrach es das bisher gültige Stimmengleichgewicht der vier größten EU-Mitglieder. Sein Argument war, mit der Wiedervereinigung verfüge es doch mittlerweile über das deutlich größte Volk in Europa und dieser Bevölkerungsanteil müsse doch wohl neu berücksichtigt und gewichtet werden. Das ließ beim französischen Präsidenten die Alarmglocken schrillen. Damit fordere Deutschland eine Sonderbehandlung für sich und breche den Pakt unter Gleichberechtigten. Diese Gleichberechtigung Frankreichs und Deutschlands ist bzw. war ein Fundament des europäischen Einigungsprozesses und zugleich eine äußerst brisante Angelegenheit. Bevor sich de Gaulle und Adenauer darauf einigten, kamen, so Chirac, Frankreich und Deutschland gar nicht umhin, immer wieder Krieg gegeneinander zu führen. Kriege um die Hegemonie. Mit der Gleichberechtigung hätten sie zwischen sich einen segensreichen Zustand namens Frieden und Demokratie eingerichtet. Allerdings ist dieser Zustand offenbar zugleich immer sehr gefährdet. Wenn es zuvor der historischen Großtat der Gleichberechtigung bedurfte, dann ist wohl auch jede Beschädigung eben dieser Gleichberechtigung dazu geeignet, wieder ernsthafte Konflikte hervorzurufen. Von einem Rückfall in alte Kriegszeiten spricht Präsident Chirac zwar nicht. Mit der friedlichen Zukunft des Projekts Europa steht es offensichtlich aber auch nicht gerade zum Besten. Dieses Projekt geht auf einen Gemeinschaftsbeschluss Frankreichs und Deutschlands zurück. Sie bilden den Kern eines Zusammenschlusses europäischer Staaten. Diese bilden eine riesige gemeinsame Sphäre des Kapitals und wachsen Schritt für Schritt auf den Rang einer Weltmacht, vergleichbar mit Amerika, und damit auch fähig zur Konkurrenz mit und gegen ist. Was de Gaulle und Adenauer zu Zeiten der Aussöhnung zwar im Auge gehabt haben, was aber noch reine Zukunftsmusik war, ist tatsächlich eingetreten. Europa hat sich zur Weltmacht vorgearbeitet. Und das lässt die Frage immer heißer werden, wer führt diese Weltmacht an? Lange Zeit hatten sich Frankreich und Deutschland auf eine Teilung der Macht geeinigt und sie als ihre unverbrüchliche, gleichberechtigte Partnerschaft beschworen. Wenn aber nun Deutschland für sich ein Stimmenübergewicht im Ministerrat verlangt, also die bisherige gleichberechtigte Partnerschaft ausdrücklich aufkündigt, wenn es diese bislang als tragender Pfeiler des europäischen Einigungswerks bezeichnete Übereinkunft für sie nicht mehr gelten lassen will, dann sagt es damit, die Zeiten sind vorbei, in denen das Festhalten an dieser Partnerschaft fürs Vorankommen Europas nützlich und notwendig war. Für die Zukunft Europa heißt das, aus dessen Machtzuwachs leitet Deutschland den Auftrag ab, die Machtfragen in Europa einer Klärung zuzuführen. Und wer so auftritt, kennt natürlich den, der dabei an der Spitze zu stehen hat, sich selbst eben. Dieses Verlangen nach ein oder zwei Stimmen mehr im Ministerrat hat es also in sich. Damit macht sich Berlin zum einen an der Revision des europäischen Kräfteverhältnisses und reklamiert ein Übergewicht an Macht für sich. Als Begründung, die in Demokratien doch wohl jedermann einleuchten sollten, führt es seinen Bevölkerungszuwachs an. Dieses Übergewicht möchte es von seinen Partnern, Frankreich voran, anerkannt bekommen. Sie sollen Deutschland eine herausragende Stellung zugestehen. Damit wird zum anderen ein ebenfalls über 40 und mehr Jahre gültiger Idealismus demontiert. Ein Idealismus, unter den die europäischen Staaten ihr Werk gestellt hatten. Dass nämlich im Zuge der Vergemeinschaftung die Staaten sich selbst aufgeben und zu einem vergemeinschafteten Staat zusammenwachsen würden. Nein, es geht darum, welche Macht die Staaten im und mit dem immer mächtigeren Europa ausüben können. Es geht darum, wie Europas Hierarchie, also die staatliche Über- und Unterordnung, geregelt wird. Besser gesagt, durchgekämpft wird. Für die großen Staaten spitzt sich die Frage, was sie von einem immer mächtigen Europa haben, immer mehr darauf zu, ob sie dieses mächtige Europa eigentlich wollen, wenn nicht sie darin die erste Geige spielen. Wenn aber erstmal die Frage nach Rang und Einfluss der großen Staaten die Tagesordnung beherrscht, dann wird zu manchen klar, um was für ein zerbrechliches Gebilde, so der Luxemburger Juncker, es sich bei diesem Europa trotz oder vielleicht gerade wegen seines Erfolgs handelt. Dann ist es auch kein Wunder, dass vor und während des Gipfels die Rede von einem Scheitern überhand nahm, ein Scheitern nicht bloß des Gipfels, sondern Europas überhaupt. Das Scheitern ist vermieden worden und was die Stimmenaufteilung im Ministerrat angeht, hat Deutschland sein Ziel nicht erreicht. Für die großen vier, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Italien, sind gleich viele Stimmen, nämlich 28, beschlossen worden. Damit ist der Ausgangskonflikt aber keineswegs beigelegt. Wenige Tage nach dem Gipfel erläutert Außenminister Fischer seine Verhandlungsführung.
Deutschland ist bereit gewesen, auf die jetzt beschlossene Möglichkeit zu verzichten, Entscheidungen im Ministerrat dahingehend zu überprüfen, ob sich hinter ihr die Mehrheit der Bevölkerung Europas versammelt. Das hätte die Bundesregierung gemacht, wenn sie dafür wenigstens eine symbolische Stimme mehr als Frankreich hätte bekommen.
Deutschland hat seine Partner also vor eine Wahl gestellt, die den Status quo angriff und bei der ein Machtfortschritt Deutschlands herauskommen musste. Entweder gewähren die Partner dem Machtübergewicht Deutschlands mit der symbolischen Stimme förmliche Anerkennung. Oder sie lassen zu, dass der deutschen Bevölkerungsmasse größere praktische Wirksamkeit in den künftigen Auseinandersetzungen der Gemeinschaft zugesprochen wird. Das bedeutet, dass künftig eben die Mehrheitsabstimmungen zugleich gewogen werden darin, dass auch die Mehrheit der Bevölkerung Europas hinter dem Beschluss stehen soll. Dieses Letztere, was jetzt beschlossen worden ist, bedeutet ebenfalls eine Anerkennung eines deutschen Machtübergewichts. Indem die Partner sich für eine Alternative entschieden, also nicht beide ablehnten, sondern die Zumutung einer solchen Entscheidung akzeptierten, entschieden sie sich gegen das Scheitern und damit für eine Aufwertung Deutschlands. Das hat, wie am Anfang erwähnt, die deutsche Öffentlichkeit nicht zufriedengestellt. Natürlich hat sie den Fortschritt Deutschlands in Richtung Anerkennung seiner europäischen Vorrangstellung verbucht. Aber gerade deswegen müssen sich unsere Zeitungs- und Fernsehredakteure doch sehr wundern, warum, Stichwort Mini-Reformpaket, das immer noch so zäh vorangeht und so viel Widerstand zu überwinden ist. Es gibt eben immer noch viel zu viel kleinlichen Nationalismus, bei den anderen selbstverständlich.